Liebe Zuhörer, Sie haben heute die Sendung Quellgrund eingeschaltet zum Thema Bartimäus warf den Mantel weg, zum Zusammenhang von Armut und Jungfräulichkeit. Am Mikrofon Michaela Hastetter von den Crusaders de Santa Maria. Und hier lohnt es sich einmal, über den Zusammenhang von Armut und Jungfräulichkeit nachzudenken, die mit dem Gehorsam unter die sogenannten evangelischen Räte fallen. Pater Morales, unser Gründer, hat einmal gesagt, die Gelübde verwandeln die Person, die sich an sie bindet, dass sie fähig wird, in einer durch Genuss, Sucht, Habgier und Hochmut aus dem Gleichgewicht geratenen Welt ausgleichend zu wirken. Dabei ist immer mitzubedenken, dass keines der drei Gelübde für sich steht, sondern sie gleichsam wie die Fäden eines dreifarbigen Webstückes so ineinander verwoben sind, dass keines vom anderen zu trennen ist. Wir wollen heute Abend unser Augenmerk einmal auf die innere Zusammengehörigkeit von Armut und Jungfräulichkeit lenken. Was auf den ersten Blick vielleicht nur Ordensleuten und dem gottgeweihten Lebensstand gelten mag, wird sich beim näheren Hinsehen auch für Laien als geistlich fruchtbar erweisen, da für alle Getauften gemäß ihrem jeweiligen Stand diese evangelischen Räte Ratschläge aus dem Evangelium darstellen, wie sie ihr Leben noch mehr auf Christus ausrichten und auf ihn hin vertiefen können. Freilich wird ein Franziskaner die Armut anders leben als ein Ehemann, die gottgeweihte Jungfrau die evangelische Keuschheit anders als die Familienmutter. Aber jene tiefe geistliche Wahrheit, die in den evangelischen Räten liegt, lässt sich von allen Ständen ergreifen und entfalten, wenngleich sie sich in Maß und Ausprägung unterscheiden wird. Wir wollen dieser Wahrheit anhand von drei biblischen Textstellen nachgehen, die für die Beziehung von Armut und Jungfräulichkeit möglicherweise ungewöhnlich, aber konstitutiv zu sein scheinen. Beginnen wir mit der Heilung des blinden Bartimäus im 10. Kapitel des Markus-Evangeliums. Dort wird berichtet, dass in Jericho am Wegrand ein blinder Bettler namens Bartimäus, der Sohn des Timäus, saß. Die Ausgangssituation des Blinden, der für uns alle stehen könnte, gestaltet sich als die folgende. Bartimäus, der aufgrund seiner Blindheit zu keiner Arbeit taugt, besitzt im Grunde nichts anderes außer seinem Mantel und er bettelt. Das mag zunächst eine materielle Not betreffen, aus einer realen Armut entspringen, die ihn zu einem solchen Tun nötigt. Aber mehr noch als diese materielle Armut bettelt Bartimäus, der nicht sehen kann und somit in gewisser Weise aus der Gemeinschaft der anderen ausgeschlossen ist, um deren Zuwendung, um einen Liebesbeweis der anderen. Bartimäus leidet gewissermaßen auf eine zweifache Weise an einem Mangel, der ihn zum Betteln nötigt. Aber nichts vermag seine innere Leere zu füllen, weder die Münzen, die man ihm hinwirft, noch viel weniger das leere Gerede der Menschen, die ihm hier und da ein mitleidiges Wort zukommen lassen oder auch stehen bleiben und ein paar milde Worte mit ihm wechseln. Man ist schon zu sehr an seinen Anblick gewöhnt. Aber Bartimäus hat sich mit seiner Situation nicht zufrieden geben können. Er sucht nach mehr. Er hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass das Leben mehr Sinn für ihn bereithält, dass es eine tiefere Erfüllung gibt, als um ein paar Münzen und menschliche Zuwendung zu betteln. Als er nämlich hörte, dass Jesus vorbeiging, begann er laut zu schreien: Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Bartimäus-Schrei ist der Schrei der Gottsucher, der Gottdürstenden und der Gottessehnsüchtigen, die sehen wollen, die tiefer blicken wollen und sich mit ihrer Gottesfinsternis nicht zufrieden geben. Ihn treibt die Sehnsucht, die sich weder durch Wohlstand und Reichtum noch durch die rein menschliche Liebe stillen lässt. Aber der Blinde weiß auch, dass er kein Anrecht darauf hat, dass diese tiefste Herzenssehnsucht allein der göttlichen Barmherzigkeit obliegt, weshalb er in einem kühnen Aufschwung des Herzens das Erbarmen Gottes anruft und auf Gottes barmherzige Liebe vertraut. Diese Kühnheit des Blinden, die sich in seinem Schrei ausdrückt, wirkt auf die Umstehenden befremdlich. Sie irritiert die Liebessatten und die Reichen dieser Welt, deren Herz an irdischen Gütern hängt und sich in Liebeleien ergötzt. Als aber die Umstehenden ärgerlich wurden, rief Bartimäus noch viel lauter, bis Jesus stehen blieb und ihn zu sich rufen ließ. Erst jetzt lenken die anderen ein, sprechen ihm sogar Mut zu, aufzustehen, da ihn Jesus rufe. Da, so heißt es bei Markus wörtlich, warf er seinen Mantel weg, sprang auf und lief auf Jesus zu. Es bedurfte der Geste Jesu, dass Bartimäus seiner Sehnsucht freien Lauf lässt. Er trennt sich von dem Letzten, das er materiell besitzt, nämlich seinem Mantel, und hat nur noch eines im Sinn: Jesu Nähe, seine Gegenwart. Claire Patier hat in ihrer Auslegung des Markus-Evangeliums die Tiefe der Geste des Bartimäus ausgelotet. Indem er nämlich den Mantel von sich wirft, trennt er sich von seinem letzten Hab und Gut. Nach dem mosaischen Gesetz war es sogar verboten, über Nacht einem Armen seinen Mantel wegzunehmen. In Exodus 22, Vers 26 heißt es: Nimmst du von einem Mitbürger den Mantel zum Pfand, dann sollst du ihn bis zum Sonnenuntergang zurückgeben. Denn es ist die einzige Decke, der Mantel, mit dem er seinen bloßen Leib bedeckt. Worin sollte er sonst schlafen? Wenn er zu mir schreit, höre ich es, denn ich habe Mitleid. Claire Patier kommentiert: Die Tatsache, seinen Mantel wegzuwerfen, bedeutet, dass Bartimäus auf seinen einzigen Reichtum verzichtet, auf seine letzte Bindung an die materielle Welt. Sie vergleicht diese Geste mit der Taufe der Erwachsenen in der Urkirche. Das Ablegen des Gewandes der Täuflinge war ein Bild für das Ausziehen des alten Menschen und seiner Taten. Der Blinde nun, der auf Jesus zustürzt und seinen Mantel von sich wirft, verzichtet auf alle seine alten Sicherheiten, die ihm Schutz boten, auf alle seine Besitztümer, um ganz frei zu sein und vollständig erneuert zu werden. Wir könnten sogar noch einen Schritt weiter gehen. Der freiwillige Verzicht auf materielle Sicherheiten, Bartholomäus' totale Loslösung von dem Letzten, was er sein Eigen nannte, macht sein Herz frei zu einer vollkommenen und jungfräulichen Liebe, die nur Jesus kennt. Ihn treibt die Hoffnung, neu sehen zu dürfen, nicht länger von Blindheit geschlagen zu sein. Blindheit im biblischen Sinne ist, wie man an den Emmaus-Jüngern ablesen kann, ein Nichterkennen Jesu, ein am Wesentlichen Vorbeigehen, im Grunde eine Torheit, dessen Wurzel Hoffnungslosigkeit und tiefe Traurigkeit ist, weil sie sich letztlich dem Auferstandenen verweigert, seine Gottheit nicht anerkennen will. Ganz anders die Haltung des blinden Bettlers vor Jericho. Bartimäus führt uns das Bild des vollkommenen Jüngers vor Augen, der freiwillig auf Reichtum und menschliche Liebeserfüllung verzichtet, um Jesus erkennen zu dürfen, ihm ganz angehören zu dürfen. Was nach einem langen halbtägigen Fußmarsch und ausführlicher theologischer Durchdringung der Materie an den Emmaus-Jüngern passiert, nämlich dass da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn, geschieht an Bartimäus in einem einzigen Moment. Er schreit um Erbarmen und er darf sehen. Es ist interessant, wie sehr sich das scheinbar so gesetzesmäßige Pfandrecht zum Schutz des Armen in Exodus an Bartimäus erfüllt. An ihm, der auf sein rechtmäßiges, vom Gesetz her zugestandenes Eigentum verzichtet, erfüllt sich die dort angefügte Verheißung an den Armen. Wenn er zu mir schreit, höre ich es, denn ich habe Mitleid. Exodus 22, Vers 26. Bartimäus hat zu Gott geschrien. Ja, er hat ärgerlich laut geschrien und sein Schrei wurde von Gott erhört. Dieser Ruf der Sehnsucht überwand alles Hängen an Besitz und Reichtum und suchte nur noch den Geliebten, wie es das Hohelied der Braut in den Mund legt. Du, den meine Seele liebt, sag mir, wo weidest du die Herde? Wo lagerst du am Mittag? Wozu soll ich erst umherirren bei den Herden deiner Gefährten? So in Hohelied 1, Vers 7. Und wie Jesus Gefallen am Schreien des Blinden hatte und ihn zu sich ruft, hat im Hohen Lied der Geliebte Gefallen an der Stimme der Braut. Deine Stimme lass mich hören, denn süß ist deine Stimme. Und später, komm doch mit mir, meine Braut, weg vom Reichtum des Libanon, komm du mit mir. Wir sehen also an Bartimäus, wie eng Armut und Jungfräulichkeit miteinander verknüpft sind. Nicht, weil menschlicher, materieller Besitz oder die Bindung in der Ordnung der Liebe an sich schlecht wäre, sondern weil es vielmehr ein tieferes Sehen gibt, ein Sehen, das alles andere übersteigt und alles an Unrat ansieht, was nicht Christus ist. Deshalb streckt sich Bartimäus, wie es Paulus später formuliert hat, nach Christus aus, um nichts mehr zu besitzen außer ihm, von nichts anderem mehr umfangen zu sein, und nichts mehr zu umfangen außer den gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Liebe Zuhörer, wir haben uns in dieser Quellgrundsendung vorgenommen, anhand von drei biblischen Texten dem Zusammenhang von Armut und Jungfräulichkeit nachzugehen. Das Beispiel des blinden Bartimäus hat uns bereits die Verwobenheit dieser zwei evangelischen Räte erahnen lassen. Wir können dazu eine erste alttestamentliche Schriftstelle hinzuziehen, die das Gesagte vertieft. Denn diese Überlegungen entspringen nicht rein menschlicher Reflexion, sondern sie sind zutiefst dem göttlichen Gesetz eingeschrieben, wie es sich schon am vierten Buch Mose in den Gesetzesbestimmungen bezüglich des Stammes Levi ablesen lässt. Dazu muss vorausgeschickt werden, dass der Stamm Levi Gottes besonderes Eigentum war. Die Leviten standen sozusagen stellvertretend für alle Erstgeborenen, die nach mosaischem Gesetz dem Herrn geweiht waren, so etwa in Numeri 3, Vers 12. Der Stamm Levi stand im Dienste des Priesters Aaron und hatte als besondere Aufgabe, sich ausschließlich den Belangen des Offenbarungszeltes zu widmen, wie es im dritten Kapitel des Buches Numeri beschrieben wird. Levis Dienst war demnach Gottesdienst, kultischer Dienst. Die Leviten waren gewissermaßen abgesondert vom übrigen Volk und durch ein kultisches Ritual mit einem speziellen Reinigungsritus und Handauflegung dem Herrn geweiht. So in Numeri 8, in den Versen 5 bis 26. Auch wenn sich diese ungeteilte Indienstnahme durch Gott erst in der jungfräulichen Christusnachfolge vollends erhält, ist doch schon an den Leviten jener Zusammenhang von Jungfräulichkeit und Armut zeichenhaft vorausgebildet. Im Rahmen der Gesetzesbestimmungen, die Mose vom Herrn erhält, findet sich eine eigentümliche Bestimmung für den Stamm Levi, der seine eigentliche Bedeutung erst vom Neuen Testament her erfahrt, in jenem Lichte der evangelischen Räte der Armut und Jungfräulichkeit. Dazu muss vorausgeschickt werden, dass freilich im Alten Bund die Rede von den evangelischen Räten noch unbekannt war. Ja, selbst die Vorstellung, Armut und Jungfräulichkeit als etwas Erstrebenswertes anzusehen, wäre völlig absurd gewesen. Denn Kinderlosigkeit galt genauso als Schande wie materielle Armut. Beides wurde als Strafe Gottes angesehen. Denn der Segen Jahwes wurde für den alttestamentlichen Israeliten gerade in einer kinderreichen Ehe, fetten Viehherden, eigenem Landbesitz, früchtetragenden Weinbergen und dem reichen Ertrag des Ackerbodens greifbar. Nun findet sich aber im Buch Numeri eine Bestimmung, die diesem Denken gleichsam entgegensteht. Der Stamm Levi, der priesterliche Zweig des Hauses Jakobs, wird aufgefordert, kein Land zu besitzen und sich der Versorgung durch die übrigen 11 Stämme anzuvertrauen. Im 18. Kapitel des Buches Deuteronomium heißt es zu den Einkünften der Priester: Die levitischen Priester, der ganze Stamm Levi, sollen nicht wie das übrige Israel Land Anteil und Erbbesitz haben. Sie sollen sich von den Opferanteilen des Herrn, von seinem Erbbesitz ernähren. Der Stamm Levi soll inmitten seiner Brüder leben, aber kein Erbbesitz haben. Der Herr selbst ist sein Erbbesitz, wie er es ihm zugesagt hat. Denn der Herr, dein Gott, hat den Stamm Levi unter allen deinen Stämmen dazu auserwählt, dass er im Namen des Herrn dasteht und Dienst tut, Levi und seine Nachkommen ihr Leben lang. Dieser Gesetzesbestimmung ist gleichsam die Verheißung eingeschrieben, dass sich der Herr selbst dem ihm Geweihten annimmt und sich um seine materiellen Belange kümmert. Jesus wird im Lukasevangelium die materielle Sorge der in seine besondere Nachfolge Berufenen aufgreifen und sie in Hinblick auf die Raben, die Gott selbst ernährt, und die Feldlilien, die er bekleidet, ermahnen. Sorgt euch nicht um euer Leben und um darum, dass ihr etwas zu essen habt, noch um euren Leib und darum, dass ihr etwas anzuziehen habt. Denn um all das geht es den Heiden in der Welt. Euer Vater weiß, dass ihr das braucht. Euch jedoch muss es um sein Reich gehen. Dann wird euch das andere hinzugegeben. Liebe Hörer, Sie haben die Sendung Quellgrund eingeschaltet. Heute zum Thema Bartimäus warf den Mantel weg. Zum Verhältnis von Armut und Jungfräulichkeit. Fahren wir mit unseren Reflexionen fort. Gemäß dem augustinischen Grundsatz, dass das Neue Testament im Alten verborgen steckt und das Alte Testament im Neuen offenbar wird, sei zum Verhältnis von Armut und Jungfräulichkeit noch eine zweite alttestamentliche Schriftstelle herangezogen. Im 22. Kapitel der Genesis wird Abraham aufgefordert, sich auf den Weg zu machen, um mit seinem Sohn Isaak den Berg Moria zu besteigen, auf dem er das, was ihm am liebsten ist, nämlich seinen Sohn, Gott zum Opfer darbringen solle. Und Abraham tat, was der Herr ihm aufgetragen hatte. Frühmorgen stand Abraham auf, sattelte seinen Esel, holte seine beiden Jungknechte und seinen Sohn Isaak, spaltete Holz zum Opfer und machte sich auf den Weg zu dem Ort, den ihm Gott genannt hatte. Als Abraham den Ort von Weitem sah, sagte er zu seinen Knechten: Bleibt mit dem Esel hier. Ich will mit dem Knaben hingehen und anbeten. Dann kommen wir zu euch zurück. Beim Abstieg vom Berge Moria trifft Abraham zwar wieder auf seine Jungknechte, nimmt aber erstaunlicherweise den Esel nicht mehr mit. Verweilen wir dazu ein wenig bei dem Esel des Abrahams, dem normalerweise hier nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird. Das hebräische Wort für Esel ist, worum wiederum Kleopatie hingewiesen hat, aus den gleichen Buchstaben zusammengesetzt wie das hebräische Wort für Materie oder auch Erdenschwere. Wenn Abraham für die Begegnung mit Gott beim Opfer auf den Berg den Esel unten stehen lässt, was vom praktischen Aspekt des Lastentragens bergaufwärts im Grunde unsinnig ist, hat dies einen viel tieferen Sinn. Abraham befreit sich mit dem Verzicht auf den Esel beim Aufstieg auf den Berg Moria von allem hinderlichen Materiellen, von allem irdischen Verlangen, von allem, was ihn beim Aufstieg zur vollkommenen Losgelöstheit und Verfügbarkeit für den Willen Gottes noch hindern könnte. Kleopatie schreibt hierzu, ausgehend von dem biblischen Wort in Jesaja 1,3: Der Ochse kennt seinen Besitzer und der Esel die Krippe seines Herrn. Dort, wo der Ochse auf seinen Besitzer wartet, interessiert sich der Esel nur für den Platz, wo man ihm seine Nahrung bereitstellen wird. Anders gesagt, der Esel steht für alles, was an die Erde gebunden ist, für all das, was uns festhält und am Willen Gottes hindert, aufgrund der Schwere unseres Seins, aufgrund der Schwerkraft des Materiellen, das uns nach unten zieht. Unsere Berechnungen, unsere Versuchungen, unsere Beunruhigungen, einfach alles, was gut wäre, wenn es gefügig gemacht würde, um die Freiheit wiederzugewinnen, um Gott zu gehorchen. Seit der Erbsünde lastet das Gewicht der Sünde auf der menschlichen Natur und es ist so schwer geworden, dass der Mensch allein mit seinem Esel unfähig geworden ist, sich aufzumachen und den Berg der Gottesbegegnung zu besteigen. Er bedarf dafür der Hilfe Gottes. Kleopatie fügt an, dass einer jüdischen Tradition nach der Messias in göttlicher Kraft und Vollmacht eines Tages den am Fuße des Berges zurückgelassenen Esel losbinden und ihn hinauf auf den heiligen Berg führen würde. Sie sieht dies verwirklicht beim Einzug Jesu in Jerusalem, der auf einem Esel hinauf auf den Tempelberg reitet. Jesus ist der Messias, der unser Fleisch angenommen hat, wörtlich, der unser Fleisch gezähmt oder gefügig gemacht hat, um mit ihm den Himmel zu besteigen. Wenn wir von diesem biblischen Hintergrund nun noch einmal die Frage nach dem Zusammenhang von Armut und Jungfräulichkeit beleuchten wollen, wäre der am Fuße des Berges zurückgelassene Esel die Voraussetzung, um in die von allen ungeordneten Bindungen losgelöste Gottesbeziehung auf dem Berg einzutreten. Das bedeutet, es bedarf der Armut, des Zurücklassen und Verzichts auf unnötiges materielles Gewicht für die ungeteilte jungfräuliche Gottesliebe, die den Menschen auf den Gipfel seines Seins führt. Dass aber das Fleisch in seiner Erdenschwere überhaupt zu einer solchen Ohtrut fähig wird, dass aus sich heraus dieses Fleisch immer irdisch tendieren würde, bedurfte es des göttlichen Messias, der unser Fleisch angenommen hat und die Ketten des Todes Kraft seiner Auferstehung durchbrochen hat und damit jenen Aufstieg des Menschen zu Gott durch seinen Abstieg, durch seine Kenosis ermöglicht hat. So wird in der Haltung der Armut und der Jungfräulichkeit Wirklichkeit, was durch den Propheten Jesaja geweissagt und von Lukas in der Predigt des Johannes wieder aufgegriffen wurde. Jede Schlucht soll aufgefüllt werden, jeder Berg und Hügel sich senken. Was krumm ist, soll gerade werden, was uneben ist, soll zum ebenen Weg werden. Und alle Menschen werden das Heil sehen, das von Gott kommt. Liebe Zuhörer, am Ende dieser Quellgrundsendung lade ich Sie ein, das Gesagte, jenen uns heute zum Ziel gemachten Zusammenhang von Jungfräulichkeit und Armut, an zwei Bildern aus der sogenannten Grauen Passion von Hans Holbein dem Älteren zu konkretisieren. Dies ist ein spätgotischer Bildzyklus an der Wende zur Renaissance, bei dem Holbein auf Farben verzichtet, daher sein Name die Graue Passion. Während die Gesichter auf dem Passionsgeschehen naturgetreu gemalt sind, sind alle Gewänder und Rüstungen in einem mal mehr ins Graue, zuweilen ins Beige gehende Einheitsfarbton gehalten. Ein Bild darin, die Ecce Homo-Darstellung mit Jesus vor Pilatus, zeigt ein Detail, das gewissermaßen das Antibild von jener heute Abend bedachten inneren Verwobenheit von Armut und Jungfräulichkeit illustriert. Pilatus stellt den gegeißelten und geschundenen Jesus der Menge vor, dessen Haut deutlich gewaltsame Spuren des Blutes aufweist. Ihm gegenüber steht auf dem Bild in dem weitestmöglichen Abstand, den das Bildformat zulässt, ein äußerst seltsames Paar. Mit hasserfülltem Blick, das Gesicht zu einer Fratze verzogen, deutet eine beim näheren Hinsehen klösterlich mit Habit gekleidete Frau in einer frechen, breitbeinigen Körperstellung mit den Händen ein Kreuz an, das das Schreien der Menge hinter ihr ebenfalls mit über Kreuz gehaltenen Zeigefingern bildlich fasst. Ans Kreuz mit ihm. Jesus überwindet den Abstand zwischen ihr und ihm mit einem Blick voller Mitleid, während die Frau die Augen nach oben verdreht. An ihrem Gürtel, der das Untergewand zusammenhält, über das sie das Skapulier trägt, hängt eine prall gefüllte Geldtasche. An ihrer Rechten lehnt ein kleines Mädchen mit demselben erbarmungslosen Blick, die sich mit der rechten Hand an einem der Soldaten mit einem ebenso bösen wie verbitterten Blick am Arm festhält und damit die klösterlich gekleidete Frau und den Soldaten als Paar ausweist. Der armen und jungfräulichen Haltung, die zur Gottesbegegnung befähigt, steht hier in drastischer Weise durch die von Holbein Christus gegenübergestellte Dreiergruppe, die Gier nach Reichtum und das ungezügelte Ausleben der Sinneslust entgegen, die bildlich gesprochen einen schier unüberwindbaren Graben zwischen Gott und Mensch aufreißt. In der Tat ist auf keinem der 12 Bilder der Grauen Passion so viel Fußboden freigehalten wie auf diesem Bild zwischen Christus und der Dreiergruppe. Aber diese abschreckende Bildkomposition trägt auch einen großen Trost in sich. Christus, der Leidensmann, der Ecce Homo, bleibt nicht starr auf dem Podest des Pilatus stehen. Er hat sich aufgemacht und steigt in seiner Leidensgestalt die Stufen des Podestes hinunter geradewegs auf das unheimliche Paar zu. In seinem Leiden hat er jenen Abgrund überwunden, den die Sünde des Menschen aufgerissen hat. Er selbst wird zur Brücke Gottes, die sich dem verlorenen Sohn und der verlorenen Tochter zuwendet und sie heimholen will. Diesem Antibild zur Armut und Jungfräulichkeit steht ein anderes Bilddetail aus der grauen Passion gegenüber. Dass Maria, die allzeit jungfräuliche und von allen materiellen Bindungen und Sicherheiten losgelöste Gottesmutter zeigt. Es ist das Bild der Kreuzabnahme Jesu. Dort kniet sie unter dem Kreuz und umfängt mit beiden Händen den rechten Arm Jesu, den der tote Leichnam freigibt. Voll Zärtlichkeit liebkost und küsst sie liebevoll dieses aus ihrem Fleisch genommene Fleisch, beugt sich ganz herab und kennt nur Jesus, ihren geliebten Sohn und Herrn. In dieser demütigen, knienden Haltung fällt ihr weiter Mantel so über ihren Körper, dass er ganz den Blicken des Betrachters entzogen ist. Außer Christus hält sie nichts in Händen, berührt nichts, kennt nichts. So wird sie zum Modell der heiligen Armut und keuscher Jungfräulichkeit, die keinen Abstand mehr kennt zwischen dem Geschöpfer und seinem Erlöser, die aufgeht in vollkommener Nähe und Vertrautheit zweier liebender Seelen und in der dem Abgrund der Sünde der Abgrund der Liebe gewichen ist.